Nee, bitte nicht. Bitte nicht noch ein Podcast von so einem Selbstdarsteller. Wer soll sich die ganze Scheiße denn anhören, ey? Staubsauger-Podcast. Sag mal, was ist denn das für ein Name? Kifft ihr oder was? Heilige Scheiße. Aus Leverkusen? Noch nie ist im Leben irgendwas Gutes aus Leverkusen gekommen. Warum um alles in der Welt soll ich mir das jetzt auch noch anhören, ey? Bitte, bitte, bitte verschon mich mit dem Kack.
Podcast, die die Welt nicht braucht.
Podcast, die die Welt nicht braucht, Teil 255. Bei mir zu Gast ist Marv Matlock, der nicht nur schöne, sondern auch sehr talentierte Bassist der fabulösen Band Steckbeckenzecken und auch noch in vielen anderen Bands aktiv. Das wird er uns gleich mal erzählen.
Einen schönen guten Abend.
Der Marv klingt so, wenn er spricht.
Hallo.
So, wir haben keinen ernsthaften Plan, sondern es gibt eine Liste von Dingen, über die wir immer mal miteinander reden wollten.
Das ist wunderbar. Also wir haben ja schon ein paar Mal über Sachen gesprochen. Da war allerdings noch eine Kamera am Laufen.
Stimmt.
Und ich war leicht bekleidet, zumindest untenrum.
Ich hatte ein Bananenkostüm an und habe gesprochen wie ein holländischer Bananenhändler namens Frank Derwijzen.
Frank Derwijzen, genau. Ja.
Korrekt.
Ich hatte irgendwas anderes im Kopf. Frank de Gozen hatte ich dich, glaube ich, genannt, aus Versehen.
Ja, du hast ja auch immer gesagt, du würdest mich nicht verstehen, weil ich so einen komischen Akzent spreche. Aber das war ja auch gelogen. Naja, auf jeden Fall, diese Rubrik hieß Auf eine Kippe mit Marv. Und da hast du in deiner Rolle als Marv Matlock, was übrigens, das können wir den Zuhörern ruhig verraten, nicht dein richtiger Name ist.
Naja, Marv schon.
Marv schon. Aber auch nicht, das ist auch nicht die ganze Wahrheit.
Das stimmt, da fehlen noch ein paar.
Was haben deine Eltern sich dabei gedacht, als sie dich Marvin tauften?
Warte, da muss ich überlegen.
Gibt es ein berühmtes Vorbild?
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, der Name war einfach nur modig zu der Zeit. Das war irgendwie...
Wann war denn das? Wie alt bist du überhaupt?
Wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt 28. Also ich bin 92 geboren. Da wir 2020 haben... Kommt das mit den 28 hin, ja.
1992, liebe Kinder, das war für die besonders jungen Zuhörer, bevor das Millennium und der Euro kamen. Du hast deine ersten Spielzeuge und Süßigkeiten noch in D-Mark bezahlt.
In der Tat, ich bin gerade überlegen, ich hatte früher noch so, gab es coole Spielzeuge, wo ich gar nicht weiß, ob es heute noch sowas macht. Kennst du Action Man noch? Das war so
quasi, schon nicht mehr. Ich bin war da schon aus dem Alter raus für Spielzeuge.
Das war so, ja, weiß ich nicht, die Barbie für echte Kerle sozusagen. Das war so ein Indiana Jones-Verschnitt, der hatte ganz abstruse Sachen. Also ich hatte irgendwie so einen Action-Man mit eingebauter Kamera. Da konnte man tatsächlich einen Film einlegen. Also ja, das waren noch Kameras mit Film. Das musste man entwickeln für die Jüngeren unter euch. Ich weiß gar nicht, das war auch so ein ganz seltsames Format. Die Filme gab es auch nicht überall. Ein
Fotoapparat hatte der eingebaut.
Der hatte in der Brust quasi eine Linse.
Nein.
Ja, das
muss ich gleich mal googeln. Da kriegst du da bestimmt heute ein kleines Vermögen für, wenn du sowas
noch glaub,
hast.
Irgendwann haben wir ihn, glaube ich, weggeschmissen.
Ich habe meine Masters of the Universe damals mal für eine Mark das Stück auf dem Trödel verkauft. Da könnte ich heute auch ein kleines Vermögen machen.
Das ist unfassbar. Ich habe damals meinen Game Boy Color für 10 Mark an Kumpel im Bus verkauft, weil ich mir eine süße Tüte holen wollte.
Das ist die herzzerreißendste und gleichzeitig bezeichnendste Geschichte, die ich je gehört habe.
Das war so dämlich. Ne?
Hast du dir für 10 Mark eine süße Tüte gekauft?
Nein, ich habe mir dann 2 Tage hintereinander eine süße Tüte für jeweils 5 Mark gekauft. Ich war jung und brauchte das Geld tatsächlich.
Nee, du brauchtest den Zucker.
Ja. Und ich sag mal so, der Kollege hatte halt einen guten Geschäftssinn. Der hat es mir auch nicht wiedergegeben.
Haben deine Eltern protestiert?
Ja, die haben mir gesagt, wie dumm ich doch war.
Was nicht gelogen ist.
Ja, ja. Es gibt dann ja auch Eltern, die würden dann mit den Eltern des anderen reden und sagen so, hier,
sind die
hier habt ihr die 10 Mark wieder, gib mal den Gameboy wieder, nö.
Meine Eltern haben gesagt, ja, dann du hast du jetzt keinen Gameboy mehr. Das ist doof.
Ja, aber ja. Es war eine erzieherische Maßnahme, die hoffentlich gefruchtet hat. Oder hast du nochmal irgendwas für eine süße Tüte verkauft?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe es dann für Bier verkauft. Meine Seele unter anderem.
Später.
Mhm. Ja, ja. Mit 12.
Wie kamen wir da jetzt drauf? Eigentlich wolltest du erklären, wie der Name zustande kam und ob es dann.
Ja, nee, ich hatte von Action Man geredet und dann wie wir.
Spielzeuge.
Ja, richtig, genau.
Ja, so war es.
Spielzeuge in den 90ern.
Ja, nee, also ich hatte keinen Action Man. Ich habe, wie gesagt, mit Masters of the Universe gespielt, mit Matchbox-Autos.
Ah ja, die hatte ich auch. Da hatte ich auch diese ganzen Bahnen mit Loopings und.
Eine Darda-Bahn.
Darda?
Darda, so hießen die Autos. Die konnte man so aufziehen. Und dann fuhren die mit unfassbarer Geschwindigkeit auch durch so Loopings durch.
Ja, ja, genau.
Und schossen am Ende irgendwann gegen irgendeine Wand und zerbrachen in viele Teile.
Das war die Verkaufsmasche, du musstest dir immer wieder neue Autos kaufen.
Ja,
ja, ich hatte schon das Edelteil, diese Bahn, die hatte so Reifen an der Seite, die das Auto beschleunigt haben. Also du musst die nicht mehr selber aufziehen, sondern wow. Die hast du einfach da reingefahren. Und dann sind die losgeschossen durch zwei Loopings und ja, dann irgendwo gegen die Wand.
So, also wir reden vom Jahr 1992, das heißt, du warst so in der Schule 98. Ach,
98 tatsächlich.
Da ja. Habe ich schon für Geld gearbeitet. Ich bin ein echt? Sehr alter Mann.
Das ist hart.
Ich bin Baujahr 78.
Das war auch vor der Mark. 1978.
Das war auch vor der Mark. Da wurde noch mit Reichsmark genau. Bezahlt und Männer in braunen Hemden bestimmten das Stadtbild. Nein, so schlimm war es natürlich auch nicht. Aber ähnlich. Ja, und
kurz, waren deine Eltern dann auch so Hippies?
Nee, ich glaube nicht. Mein Vater hat sein Leben lang Musik gemacht, aber seine musikalische Entwicklung hat irgendwie bei Elvis und Fats Domino aufgehört. Der hört heute okay. Noch die Platten, die er mit 20 gehört hat. Ja, und als ich ihn dann irgendwann mal so auf Deep Purple und Black Sabbath und sowas angesprochen habe und The Who, hat er nur mit dem Kopf geschüttelt und das kannte der alles nicht.
Was ist das denn was für eine Krachmusik?
Neumodischer Schnickschnack. Nein, Elvis, ja. Das ist immer noch.
Ja, das, was wir heute über Miley Cyrus sagen quasi. Ja.
Ja. So. Nee, aber der hat wirklich auch so Hendrix und sowas, das hat ist komplett an dem vorbeigegangen. Meine Mutter hat tatsächlich viel Beatles gehört. Und später Roger Whittaker. Ich glaube, dazwischen war nichts. Die ist direkt von den Beatles zu Roger Whittaker. Auch eine sehr traurige Entwicklung eigentlich. Und es gab auch eine Platte von Engelbert Humperdinck bei uns im Plattenschrank.
Was ist das? Das kenne ich nicht.
Den kennst du nicht? Das Nein. Ist auch so ein Schmied. Der sah ein bisschen aus wie Magnum.
Okay.
Bloß halt in einem glänzenden Frack und hat Schnulzen gesungen.
Ach du Scheiße.
Please release me, let me go. Solche Sachen.
Ach so, aber auf Englisch noch. Also nicht so dieser Englisch, deutsche ja. Schlager.
Der wogegen auch. Hier Roger Whittaker war, soweit ich weiß, Südafrikaner oder so.
Okay.
Und hat nur auf Deutsch gesungen, weil der Markt da war. Das war damals ja so, dass man, wenn man so einen südländischen oder fremdländischen Einschlag hatte, dann hat man in Deutschland viel besser Platten verkauft. Weil die
wenn Leute man dann auf Deutsch gesungen hat.
Genau. Ja. Die Leute wollten so den Geruch der großen, weiten Welt.
Ja, ja, genau. Und die ausländische Mentalität.
Ja. Und dann kamen dann so Sachen wie Conny Francis und Vico Toriani und so. Die haben dann auf Deutsch gesungen, kein Wort verstanden, aber massig Platten verkauft.
Ja, das ist immer gut. So kann man auch seinen Unterhalt verdienen. Also was mir dazu nur einfällt, ist, was ich an sich grandios finde irgendwo, ist, man konnte einfach nach Belieben eigentlich klauen. Und damit auch nochmal Geld machen. Also
Musik
okay, klauen, ja.
Ich habe jetzt gerade gedacht, du redest von deiner Jugend.
Ja, ja, genau. Die Videoüberwachung war noch nicht so gut, da konnte man die Gesichter nicht erkennen. Nee, ich meine, so musikalisch. Weißt du, es gab dann irgendwie einen englischen Hit, irgendeinen Schlagerhit. Und den hat dann irgendein deutscher Schlagerstar genommen, den einfach auf Deutsch eingesungen und hat damit nochmal irgendwie Tausende von Platten verkauft. Das, ich finde das großartig.
Eins der skurrilsten Beispiele dafür übrigens ist Paranoid von Black Sabbath, was okay. Von Cindy und Bert gecovert wurde, mit dem Titel Der Hund von Baskerville. Das spiele ich dir gleich mal vor.
Oh, das ist geil.
Cindy und Bert.
Also, waren das die ein bisschen Frieden? Waren das?
Nee, das war Nicole.
Ach so.
Cindy und Bert war immer wieder sonntags, glaube ich.
Ah,
immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.
Also da bin ich eigentlich froh, dass ich mich das in meiner Kindheit nicht irgendwie gequält hat. Also meine Eltern waren
Wie alt sind deine Eltern? Das musst du erst mal sagen.
Boah. jetzt bring mich ja nicht in Schwierigkeiten, wenn die das hören und ich nicht weiß, wie alt die. Nee, die sind jetzt, so sind jetzt in ihren 50ern, sag ich mal.
Okay.
Ich glaube, der Vater ist 66er Baujahr und die Mutter 62er. Ja, das kommt hin.
Ja. Ja.
Genau. Und naja, meine Mutter war immer so, ja, die hörte halt irgendwie alles, was sie cool findet. Also das.
Das hat meine auch von sich behauptet, ja. Aber es war halt Roger Whittaker.
Ja, nee, also das war halt nicht auf eine Band irgendwie so zugeschnitten. Ne? Und sie hört halt auch immer noch neue, also die guckt sich jetzt ja auch hier Voice of Germany an und wenn da irgendwer ihn ganz toll findet, dann holt sie sich von dem eine CD. Aber zum Beispiel auch Vollbeat haben wir der mal gezeigt und hört sie auch. Also das ist so eine ganz bunte Mischung. Und über meinen Vater habe ich halt so, ja, bin ich mit AC/DC und den Toten Hosen aufgewachsen. Er war aber auch super breit gefächert, was Musik angeht. Ne? Also Jazz-Rotal zum Beispiel haben wir dann auch gehört. Und so Sonntags, kennst du das, so Sonntagsplattentag quasi? Wir haben als Kinder dann so auf dem Boden gepuzzelt oder so. Und damit wir nicht so laut sind, hat der Vater dann Musik angemacht. Und dann lief dann auch mal so irgendwie Pink Floyd, The Wall oder sowas.
Das ist eine gute Musik, um damit groß zu werden, finde ich. Ne?
Richtig, genau. Und dazu natürlich noch Die Doofen.
Ganz wichtiger Meilenstein, ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Das hat auf jeden Fall offensichtlich Eindruck hinterlassen.
Auf jeden Fall. Also das war großartig. Ich meine, wenn wir da als Kinder irgendwie durchs Haus gelaufen sind und gesungen haben, tuff, 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 wir fahren in Puff. Fand meine Mutter nicht so toll.
Ja, du sprichst mit jemandem, der, also ich habe meinem Vater Helge Schneider näher gebracht.
Oh.
Und da lacht er heute auch noch herzhaft drüber. Wir hören seit über 20 Jahren an Heiligabend Weihnachten bei Vandenbergs. Weiß nicht, ob du das kennst. So ein Hörspiel von Helge.
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich kenne hauptsächlich die Filme von ihm.
Meine Mutter geht dann immer raus und spült oder so, weil sie es total albern findet. Und die Zaugmänner, also mein Bruder, mein Vater und ich, sitzen da mit hochroten Köpfen und beömmeln uns jedes Jahr aufs Neue über den Quatsch.
Ja, nicht schlecht. Wir hören tatsächlich an Weihnachten immer hier von den Roten Rosen, die Weihnachts-CD.
Oh.
Und kennst du die? Ich glaube, die ist Stille Nacht oder so.
Ich kenne dieses, es gab mal, da waren noch Klingeltöne und Jamba-Spar-Abos ein großes Ding. Da gab es dieses Still. Ich glaube, das war Campino, der das gesungen hat.
Genau,
ne?
das ist
da wurde irgendwie so ein Elch dazu gepackt ja. Und dann konnte man sich das als Klingelton runterladen oder so. Daher kenne ich das, aber die Platte ist mir nicht geläufig.
Ja, die kann ich dir mal brennen, tatsächlich.
Mm. So ganz oldschool. Marv, die 90er haben angerufen und möchten ihren technischen Fortschritt zurück. Ich kann dir mal eine CD brennen.
Ich glaube, heutzutage kann ich den Kopierschutz umgehen.
Vielleicht kann ich auch einfach bei Spotify suchen, ob ich die Roten Rosen Weihnachts-CD finde. Ich habe nämlich
ja, aber das ist doch langweilig.
Ja, stimmt. Wir machen es anachronistisch. Du brennst mir eine CD und
genau.
Ich leih dir mal meine Schallplatten aus.
Dann kannst ja, du dir cool, dann kann ich mir die auch
kannst brennen. Kannst du dir ein Mixtape machen. Ich habe tatsächlich kürzlich von meinem Vater eine alte Kassette bekommen, die er digitalisiert haben wollte.
Okay.
Und ich habe die technischen Möglichkeiten dafür. So ja, alt cool. Bin ich.
Ja, ich hatte irgendwie auch ziemlich viele Kassettenrekorder oder so, aber ich glaube, das ist alles mittlerweile weg. So nach zwei Umzügen irgendwie ist viel bei meinen Eltern geblieben, also vielleicht hängt es noch irgendwo im Keller.
Es steht halt auch meistens rum, ne? Hier meine CD-Sammlung, von der ich mich nicht trennen kann, die hinter uns steht.
Ja.
Da habe ich zum letzten Mal vor 10 Jahren, glaube ich, eine rausgenommen und die aufgelegt. Wenn ich ein Lied hören will, dann kann ich das ja bei Spotify innerhalb von 5 Sekunden rausfinden und spiele das über eine Bluetooth-Box ab, die irgendwo in dieser Wohnung versteckt ist. Und bevor ich erstmal ein Gerät finde, mit dem ich eine CD abspielen kann, ist der halbe Tag rum. Also.
Ja, also wir haben noch so diese klassischen CD-Player quasi mit Boxen dran, Kassettenspieler drin, Radio und so. Ne?
So ein Ghetto-Blaster.
Ja, ich wollte es nicht Ghetto-Blaster nennen, weil für mich ist Ghetto-Blaster ein großes Gerät, was viel Lärm machen kann und das kann dieses Ding nicht.
Ach so, okay.
Also ich bin da froh, wenn das noch irgendwie die CD abspielen kann.
Wir reden von einem Küchenradio mit einem CD-Fach.
Genau. Und auch noch im Kassettenfach, aber ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, aber ich habe auch keine Kassetten mehr.
Oh, habe ich auch noch ganz viele Mixtapes von damals.
Ja, ich hab bei meinen Eltern habe ich noch Benjamin Blümchen-Kassetten und Bibi Blocksberg für meine Schwester, aber das war es auch.
Aber jetzt reden wir über Generationenkonflikte. Wenn du 92 geboren bist,
ja,
dann waren deine ersten Tonträger höchstwahrscheinlich entweder Hörspielkassetten oder aber auch schon, die gab es auch schon als CDs, ne?
Nee, also CDs kamen noch ein bisschen später, glaube ich. Also wir hatten hauptsächlich Kassetten tatsächlich.
Okay.
CDs, boah. Ja, das war so, weiß ich nicht, als ich 8 war, hatte ich so, also es gab Musik-CDs, klar, ne? Aber keine Hörspiel-CDs.
Okay.
Da habe ich.
Aber Schallplatten waren definitiv kein Ding mehr in den 90ern.
Ja, also wie gesagt, mein Vater hatte halt Schallplatten, ne? Und da haben wir halt The Wall und so drüber gehört. Ich glaube aber auch nicht, dass da dann noch neue dazugekommen sind.
Ich bin früher, ich war Mitglied, wie jedes Kind damals, Mitglied in der Kinderbibliothek. Da hatte man dann so einen Bibliotheksausweis. Und dann bin ich fast jede Woche nach Wiesdorf gefahren und habe mir also Kinderbücher ausgeliehen, teilweise in Schreibschrift und Platten. Es gab Hörspielplatten und es gab Witzeplatten, die fand ich ganz besonders toll.
Warte kurz. Kinderbücher in Schreibschrift?
In Schreibschrift, ja.
Also die waren in Schreibschrift geschrieben?
Die waren in Schreibschrift geschrieben, weil man lernt als Kind ja auch hauptsächlich Schreibschrift lesen. Also zumindest bei uns in der Schule war das so. Die Lehrerin hat in Schreibschrift an die Tafel geschrieben.
Echt?
Okay. In der Grundschule. Und ja, dann gab es extra Bücher in wunderschönster Schreibschrift, die ich mir leider nie angeeignet habe. Ich hatte immer eine Sauklaue.
Ja gut, die hatte ich auch.
Aber das Allergrößte waren Witzplatten. Also Kinderwitze auf Schallplatte, von Kindern vorgelesen. Oder hier so Otto, ne? Otto, Otto kommt, Hilfe, Otto kommt, Otto versaut Hamburg, weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Und die konnte ich alle auswendig. Und
Otto kommt, Otto geht.
Zum Leidwesen meiner Mutter habe ich dann immer in meinem Kinderzimmer gesessen, die Schallplatte angemacht, mir einen Witz angehört, dann die Nadel hochgefahren, bin in die Küche gerannt, habe ihr diesen Witz erzählt. Sie hat wahrscheinlich aus Höflichkeit gelacht. Dann bin ich wieder zurück, habe den nächsten Witz geholt und so ging das den ganzen Tag.
Ja, gut, dann hatte sie ja quasi immer, sage ich mal, eine Minute Ruhe und dann eine Minute wieder.
Ja, einfacher wäre gewesen, mir die Witzplatte mit meiner Mutter zusammen anzuhören, aber ich wollte halt eben damals auch schon irgendwie.
Aber da ist der Spaß doch weg.
Die selber interpretieren. Ne?
Ja. Die Otto-Platten, gibt es die auch im Otto-Katalog eigentlich?
Wahrscheinlich, wenn es den Otto-Katalog noch gibt. Da bin ich mir unsicher. Wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, ich glaube, der wurde jetzt vor ein paar Jahren, wurde der, glaube ich, eingestampft.
Das war früher das Allergeilste, ne? Wenn Otto und Neckermann den neuen Katalog rausbrachten, dann saß ich Stunden und tagelang auf der Couch und habe gerade so mit dem Winterkatalog, wenn so das Weihnachtsgeschäft angepeilt wurde, konntest du dir hunderte von Seiten Spielzeuge angucken. Und das war das Größte. Die Wäscheseiten haben mich damals natürlich nicht interessiert.
Noch nicht, bis dann irgendwann die BHs interessanter wurden für dich. Ja, ich erinnere mich, also wir hatten das auch noch. Ich habe auch noch in diesen Autokatalogen irgendwie da durchgeblättert und so. Gut, ich war aber auch so ein Mensch, ich musste auf dem Klo immer irgendwas zu lesen haben und wenn nichts da war, dann der Klassiker Shampooflaschen oder halt auch die ganzen Werbebroschüren, die da rumlagen und da konnte ich stundenlang machen. Also ich habe früher sehr, sehr viel gelesen und das meiste auf dem Klo.
Da habe ich kürzlich auch noch tatsächlich, als mein Vater Geburtstag hatte am Dienstag, haben wir da noch drüber gesprochen, dass meine Mom noch nie auf dem Klo gelesen hat.
Was?
Laut eigener Aussage. Ich dachte, ja, was machst du was denn machst sonst du? Da? Also einfach nur kacken? Das ist doch, ist das nicht langweilig? Und wie vielleicht, schnell geht das vorbei?
Philosophiert die.
Wenn man nichts zu lesen hat, wie schnell geht kacken eigentlich?
Ja,
so?
Das ist ja langweilig. Vielleicht nimmt die sich einen Kaffee mit, oder?
Nee. Mit Sicherheit nicht.
Okay.
Aber die hat auch, also sie hat jetzt ein Smartphone, aber ich sehe meine Mutter auch nicht mit dem Smartphone auf dem Klo sitzen und Quizduell gegen meinen Bruder spielen oder so. Ich glaube, die geht da einfach nur hin, macht ihr Ding und dann geht die
das,
wieder weg.
Das ist krass.
Das ist mir auch völlig fremd, so ein Verhalten.
Das geht gar nicht. Also unter einer Viertelstunde komme ich nicht vom Klo.
Also wie oft ich meinen Vater schon schlafend auf dem Klo vorgefunden habe. Ne?
Nee, okay, das ist mir noch nicht passiert.
Nee, doch, also schon sehr, sehr oft. Gehst du nachts aufs Klo und machst die Tür auf und dann sitzt da schon einer mit dem Kopf in den Händen.
Nee, das ist mir doch nicht passiert. Was mache ich denn? Ach so, genau. Das Einzige war, wo wir beim Lesen auf dem Klo waren, bei meinen Großeltern, da war ich sehr oft, als ich klein war, aber da durfte ich nie was mit auf Klo zum Lesen nehmen.
Wahrscheinlich aus dem Grund, weil
ich so lange auf dem Klo saß. Also was habe ich gemacht? Ich war ja nicht dumm. Ich habe mir irgendwann so 5 lustige Taschenbücher genommen und habe die irgendwie so hinter der Waschmaschine dann versteckt, damit ich immer was zu lesen hatte. Ja.
Du Fuchs.
Ja, das war gut. Und da haben sie sich gewundert, warum ich trotzdem noch so lange auf dem Klo brauche.
Der Junge, ne? Der hat irgendwas stimmt mit seiner Verdauung nicht.
Also ich war ja innerhalb von 5 Minuten fertig, das war ja nicht das Problem.
Ja.
Aber die Comics waren dann so interessant.
Ja. Ja, ich habe jetzt hier auf dem Klo schon ganz viele, da liegen 3 Bücher und 2 Playboy-Hefte und so. Im Endeffekt, man guckt ja doch immer auf sein Smartphone, ne? Das ist reine Deko. Das stimmt. Aber ist für Gäste. Wenn Gäste mal da sind und ihr Smartphone nicht dabei haben, dann haben die was zu lesen. Und auf dem Klo liegt auch die kölsche Schimpfwortmaschine.
Was ist das?
Hörst du nicht Gästeliste Geisterbahn?
Tatsächlich nicht regelmäßig.
Okay, weil da bin ich nämlich auf die kölsche Schimpfwortmaschine gestoßen. Ja. Ich werde sie gleich mal holen. Und
ich kenne das nur von denen, ich war ja sogar, also ich höre sie nie regelmäßig, aber ich war auf diesem Live-Podcast. Ich weiß nicht, hatten wir nicht die Karten von dir tatsächlich?
Ganz zufällig bekommen? Ja, ich konnte nämlich leider nicht, weil ich im Urlaub war.
Und da war ich dann und habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben Podcast gehört und das live.
Ach.
Ja, ich war eigentlich nie der Podcast.
Du bist ein Spätzünder in Sachen Podcast.
Ja, in der Tat. Das, aber mittlerweile höre ich es doch ab und zu mal so rein. Finde ich sehr nett. Naja, wo wollte ich denn jetzt?
Wir waren bei Büchern und Zeitschriften auf dem Klo noch.
Ach so, nee, wegen Schimpfwörtermaschine, genau. Weil,
ach so, ja.
Weil da fingen sie dann auch an hier. Der eine von denen, der kommt doch aus Köln irgendwie oder so.
Nils Bokelberg.
Ja, irgendwie so. Und dann ging es darum, dass die, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie rum was war. Eigentlich heißt das Dütenügel. Und er sagte immer, du Nügeldüt.
Ja, der Hermanns, der kriegt das nie hin und sagt Donny O'Sullivan.
Der Donny, genau. Ja.
Du Nügeldüt, ja, ja.
Das so, nur das Blöde war dann, ich habe mir das so angeeignet, dass es dann Nügeldüt heißt. Und ich arbeite nun mal in Köln. Und da haben wir auch ein paar kölsche Vertreter dabei. Und wenn ich dann anfange mit Nüggeltüt und die so, Alter, das heißt Tütennüggel. Sorry, weiß ich doch.
Also, ich hole jetzt mal die kölsche Schimpfwortmaschine. Ja. Und du denkst währenddessen über die Folgefrage nach.
Okay.
Folgende Frage nach.
Ja.
Marv.
Ja?
Du kannst mit einer Meerjungfrau schlafen. Welche Variante wählst du? Oben Mensch, unten Fisch oder oben Fisch, unten Mensch? Viel Spaß.
Ja. Tolle Frage. Das ist gemein von dem. Ich rede jetzt einfach nicht über die Frage, während er weg ist, sondern läster ein bisschen über den. Ach scheiße, da ist er schon wieder. Dann kann ich doch nicht lästern. So. Ich möchte nicht diese Frage beantworten. Das ist eine Fangfrage. Dann kannst du nicht richtig antworten.
Du kannst
nicht
gewinnen bei dieser Frage.
Ja, richtig, das genau. Ist richtig. Ach so, die. Ja.
Naja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen.
Nee, was bist du für eine Tütenüggel? Du Tütenüggel. Du bist so eine Tütenüggel. Du Tütenüggel.
Großartig. Das Ding hat mich 12,95 € gekostet. Ich sehe gerade die unverbindliche Preisempfehlung und es ist jeden Cent wert. Ich habe das schon als so eine Art Wanderpokal. Mein Vater hatte das schon mal für ein paar Wochen. Ich habe es dem Jupp von den Ramönsche schon mal gegeben. Der hat es für ein paar Wochen. Und irgendwie kommt es immer wieder zu mir zurück. Weil alle sagen dann immer, ja, war witzig, aber jetzt habe ich halt keine Verwendung mehr dafür.
Ganz ehrlich, die verarschen nicht. Die haben die einfach alle auf Handy aufgenommen und machen daraus Jamba-Klingeltöne, weil das ist bald wieder im Trend.
Kann natürlich auch sein. war hier nicht noch ein schöner dabei? Vielleicht den.
Was?
Du Nüttele Föhnes. Hier steht auch die Übersetzung dazu. Ein Nüttele Föhnes ist ein kleinlicher Nörgler. Wogegen der Tütenüggel angeblich hier als Dummkopf bezeichnet wird. Ich würde aber eher sagen, weil Tüten könnten sich ja auf die weibliche Brust beziehen.
Ja, das ist doch eigentlich ein Schnuller, oder nicht? Tütenüggel.
Nee, ich würde sagen, du hängst noch an Mutters Brust.
Ja, genau, so Muttersöhnchen.
Da gab es aber auch noch einen, der das ähnlich. Nee, dann habe ich mich.
Guck mal nach Nügeltüt.
Den Nüttelefönis hatten wir schon. Und ja, gute so Klassiker wie.
Sackgesicht!
Ja, okay. Das braucht man nicht erklären. Ne?
Aber du siehst, wie einfach ich gestrickt bin, selbst darüber lache ich. So, pass auf. Im Vorfeld zu diesem Gespräch habe ich mir ja auch Gedanken gemacht, worüber man so in diesem Podcast reden könnte. Und ich hatte dir ja vorgeschlagen, über verrückte Ideen zu reden. Und da diese Idee, die ich dir jetzt präsentieren möchte, in meinem Freundeskreis nicht so den Anklang gefunden hat und nicht weitergetragen wird, und es geht um die nichts weniger als die Weltrettung. Ja,
ich bin sehr gespannt.
In Teilen möchte ich das hiermit kundtun. Also pass auf, es geht ja auch viel heutzutage um Umweltschutz und so weiter. Auch hier immer der CO2-Fußabdruck. Ne? Also wenn du dir, was weiß ich, Pilze aus Norwegen holst, anstatt aus Deutschland, dann ist das natürlich immer schlecht für die Umwelt.
Ja.
Und es ist ja auch in den letzten Jahren, vor allen Dingen so bei den hippen, jungen Leuten, irgendwie dazu gekommen, dass Avocados richtig in den Trend gekommen sind.
Ja.
Problem daran ist, die kommen ja meistens irgendwo aus Bolivien oder so.
Auf jeden Fall von weit her.
Genau, ne? Und das heißt, dieser CO2-Fußabdruck, der da hinten dran ist, der ist ja riesig groß. So, jetzt bin ich allerdings auch ein Fan von Avocado. Denk mir aber, das ist ja doch ein Problem, umwelttechnisch, ne? Muss man gucken und will aber nicht unbedingt auf diese Avocado verzichten. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, was gibt es denn für Alternativen? Was gibt's, wird zum Beispiel in Deutschland angebaut, was eventuell wie Avocado schmecken könnte, wenn man nicht wüsste, dass es nicht Avocado ist?
Ja.
Und habe hiermit folgendes Produkt erfunden. Ich nenne es die Kartoffocado. Es sind Kartoffeln, die, sage ich mal, klein, also nicht wie Kartoffelbrei, sondern klein gestampft sind und dann natürlich ja, mit Lebensmittelfarbe oder was grün eingefärbt sind. Und meine Vermutung ist, dass man den Unterschied gar nicht schmecken würde, wenn man nicht wüsste, dass es so ist. Weil du packst dir eh so viel Salz und Pfeffer da drauf, wenn du dir das zum Beispiel aufs Brot schmierst.
Du willst mir also grünen Kartoffelbrei verkaufen, habe ich das richtig verstanden?
Nein, eine Kartoffocado.
Ja, ja, aber es wird ja im Endeffekt grüner Kartoffelbrei sein. Mit vielleicht noch einem chemischen Geschmacksverstärker, der mir vorgaukelt, eine Avocado.
Nein, pass auf, der Witz ist ja, da eine Avocado eigentlich nach nichts schmeckt, wirklich. Und du ja hauptsächlich.
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil dafür habe ich zu wenig davon. Ich habe mal so eine Guacamole, da habe ich mal irgendwie ein Stück Brot reingedippt und habe gesagt, gut. Das ist jetzt nicht ekelhaft, aber nichts, was ich unbedingt bräuchte.
Also in Guacamole ist ja halt auch meistens so viel Knoblauch und Zwiebeln drin, dass du halt auch eh nichts mehr.
Also die reine Avocado ist eher geschmacklos.
Ja, die ist eher geschmacklos. Also klar, hat die einen gewissen Eigengeschmack, ein bisschen.
Die ist doch so fettig, oder nicht?
Genau, die ist so ölig, sage ich mal. So.
Okay, das würde man dann mit Rapsöl und Kartoffeln. Genau,
Rapsöl, Kartoffelbrei sozusagen.
Farbe,
genau.
Salz, Pfeffer.
Richtig.
Ich habe alles dafür da, können wir machen.
Geil.
Dann machen wir gleich einen schönen Kartoffocado. Was macht man denn mit Avocados? Man streicht die auf dem Brot?
Also entweder packt man die sich aufs Brot, du kannst daraus Salat machen. Also hättest du quasi einen Kartoffelsalat. Ja?
Geil!
Ja, und gleich
von Hengstenberg.
Avocadosalat.
Sozusagen. Avocadosalat von Hengstenberg. Kartoffocado. Ja. Ich finde den Begriff nicht schlecht. Jetzt verstehe ich allerdings nicht, du umgibst dich ja auch mit lauter schlauen Leuten. Warum ist von denen keiner auf diesen Zug aufgesprungen?
Ich weiß nicht, die halten mich für verrückt.
Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Also ich darf es zu Hause nicht mehr erzählen, weil dann kriege ich direkt was an den Kopf geworfen. Ich darf es in meinen Bands nicht erzählen, ja, weil die sagen, du bist auch bekloppt, geh weg. Aber ich glaube, die essen auch einfach alle keine
Avocados. Ja, aber es deckt sich, also ich will nicht sagen, es deckt sich, aber vielleicht könnte man da so eine Art gemeinschaftliches Projekt draus machen.
Ja, so ein Startup.
Ich verfolge nämlich schon seit über 25 Jahren eine Geschäftsidee, die ich auch noch nicht durchgesetzt habe.
Okay,
ich habe immer gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinne, dann würde ich das mal tun. Ich bin ein treuer und langjähriger Kunde des Küppersteger Grills.
Okay.
Der Küppersteger Grill ist für sein weltberühmtes Gyros über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und ist wirklich eine sehr, sehr gute Frittenbude. Der Begriff Frittenbude wird im Ganzen eigentlich nicht gerecht. Es ist
eine Gyrosbude.
Es ist ein Restaurant, ein Schnellrestaurant.
Ja, okay.
So, sagen wir so. Und irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen, mit dem über frittierten Krautsalat zu sprechen. Ich habe ihm gesagt, das wäre eine total geile Idee, wenn man Krautsalat frittieren könnte. Und der Besitzer guckt mich seit 25 Jahren kopfschüttelnd an. Du mit deinem frittierten Krautsalat, sagt er immer. Und ich habe immer gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, dann kaufe ich den Laden gegenüber und verkaufe da frittierten Krautsalat nur, und treibe ihn in den Ruinen, nur um ihm zu zeigen, dass ich es kann. So, ne?
Und am Ende sagst du, ich hab's dir ja gesagt.
Ich hab's dir ja gesagt. So, du mit deinem scheiß Gyros, ne? Die Zukunft ist.
Aber du verkaufst dann auch nur Krautsalat, ja.
Jetzt überleg dir mal, wir würden einen Laden machen, in dem man frittierten Krautsalat und Kartoffucado, vielleicht sogar frittierte Kartoffucado-Salate anbieten würden. Dazu leckeres, alkoholfreies, glutenfreies Bier. Und
da hast du mich verloren.
Und laktosefreie Milchspeisen.
Okay.
Ja, also so ein
Restaurant. Also frittierte, laktosefreie Milchspeisen.
So ein Restaurant für 1% der Weltbevölkerung, die mit ganz komischen Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten.
Aber warum denn Allergien? Du musst nur irgendwie sagen, das ist hip, das ist der neueste Trend. So, ne, wenn wir sagen, hey, wir arbeiten nicht nur CO2-neutral, sondern verringern sogar noch das CO2, indem wir unsere Kartoffelkados selber anbauen, auf dem Dach.
Ja, jeder weiß, dass auf einem Dach Kartoffeln ganz besonders gut gedeihen. Ja,
natürlich.
Wir müssen uns ja erstmal auf eine Sorte einigen. Ne? Die heißen ja immer so Erika, Gabi, Ulrike oder so. Und
Klaus.
Das wäre erstmal wichtig. Was hatte ich denn gerade noch für einen Einfall dazu? Es ist reines Marketing natürlich. Ne? Also das Produkt spielt die zweite Geige. Wenn du es richtig verkaufst, richtig, kannst du den Leuten alles andrehen. Ja. Also ich sehe bei unserem, am Tag der Geschäftseröffnung, sehe ich 7 bis 8 Einräder vor unserem Laden parken. Wir werden uns an der Uni ein paar Typen mit langen Haaren besorgen, die sich einen Man-Bun binden.
Sehr gut.
Dann brauchen wir irgendjemanden, der auf Stelzen durch die Gegend läuft und
dabei jongliert.
Ja, wie heißen diese Steampunker brauchen wir? 1-2 Leute, die mit Monokeln und Zylindern irgendwie durch die Gegend laufen.
Ja, kurz möchte ich dich unterbrechen, aber Steampunker, gibt es tatsächlich Menschen, die im normalen Leben als Steampunker rumlaufen?
Ich glaube schon.
Also ich kenne das als Genre und es gibt Partys dazu und so.
Also ich wüsste jetzt niemanden, der bei der Stadtsparkasse Leverkusen arbeitet und so rumläuft, aber
ja, aber in der Domplatte doch auch nicht.
Wenn der Job das hergibt, dann kannst du auch den ganzen Tag so rumlaufen. Also es gibt alles.
Das wär cool, wenn die so dampfbetriebene Uhren hätten.
Oh ja, so eine kleine Dampfmaschine auf dem Rücken, die ist nur für meine Armbanduhr. Ah nee, die haben keine Armbanduhr, die haben dann natürlich eine Taschenuhr.
Ja, ja, genau.
Ne? Die ungefähr so die Größe von einem Big Mac hat oder so. Ja,
ja, aber toll. Der Vorteil ist, du müsst die nicht aufziehen. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Also nee.
Du bist noch bei der Eröffnung unseres Ladens.
Ja, das war es ja eigentlich schon. Also ne, irgendjemand würde mit brennenden Bällen jonglieren.
Das ist cool.
Wir würden so alle Influencer, die wir kennen, einladen. Alle beide. Wie viele Influencer kennst
uns?
Du? Da habe ich kürzlich mit einer Kollegin drüber gesprochen, die sagt, wie, du folgst gar keinen Influencern bei Instagram? Ich so, nein, warum sollte ich das tun? Also, die wollen mir offensichtlich was verkaufen. Und warum sollte ich mir das angucken? Das ist doch dumm.
Also tatsächlich gibt es einen Influencer, auch wenn ich diesen Namen nicht mag dafür, aber du kennst Rocket Beans TV?
Ja.
Und hier der Eddie von den Beans, der ist wohl der Deutschlands stärkster Gaming-Influencer.
Mhm.
Wohl.
Ja, ich game nicht, deswegen ist das nicht mein Metier. Was würde ich denn für Leuten folgen? Was sollten die mir verkaufen? Also
Make-up?
Kartoffucados vielleicht?
Ja.
Make-up, irgendwie Haarpflegeprodukte, ganz wichtig. Eine Kollegin von mir wollte sich jetzt demnächst einen, was war das? Nicht ein Glätteisen, sondern einen Lockenstab holen. Es gibt einen von Dyson. Und der kostet...
Ist das nicht eine Staubsaugerfirma?
Ja, genau. Die machen aber auch mittlerweile so verrückte Sachen wie Ventilatoren zum Beispiel, die keine Geräusche machen. Und die verkaufen dir auch einen Lockenwickler. Jetzt kannst du mal schätzen. Also ich glaube, so ein Billo-Lockenwickler, den du bei Chibo also kaufen 30 kannst...
30 Euro oder was?
Ja, das wäre schon teurer, glaube ich. Ich glaube, du kannst den für 15, 20 Euro kriegen. Okay. Und das Ding, was die sich kaufen wollte, liegt, glaube ich, bei 300 Euro oder drüber.
Ja, da kaufst du auch den Namen hauptsächlich. Ne?
Wahrscheinlich. Und vielleicht auch.
Vielleicht kann der auch saugen dazu noch.
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Kennst du den Sketch von Loriot?
Nein.
Wieder ein Generationenkonflikt. Loriot an sich ist dir aber schon ein Begriff.
Ja, das ist mir ein Begriff.
Ja.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen Sketch von ihm in meinem ganzen Leben gesehen.
Wow.
Ja, es ist, ich weiß nicht, das sind so Sachen, die an mir vorbeigegangen sind. Aber es sind so viele Sachen an mir vorbeigegangen, unter anderem aber auch Twitter und Instagram. So.
Ja.
Das ist,
kürzlich habe ich entdeckt, es gibt etwas, das nennt sich TikTok. Vielleicht kannst du mir sagen, was das ist. Ich habe für mich persönlich beschlossen, dass bei Instagram meine persönliche Evolution aufhört. Okay. Ich habe also schon Snapchat übersprungen und ich werde auch TikTok nicht mitmachen.
Ja. Hast du Tinder?
Ja.
Soll ich dir sagen, woran es bei mir gescheitert ist?
Na?
Ich habe kein anständiges Foto von mir.
Wow, das ist traurig.
Also damals, als ich Single war, war eine Freundin, meinte so, komm, wir richten dir Tinder ein. Und wir so, okay, Profil eingerichtet. So, ja, jetzt musst du ein Profilbild einschalten. So, ja. Nee, das ist scheiße. Ja, mehr Fotos habe ich nicht. Ja, warte, ich guck mal bei mir. Nee, die sind auch alle scheiße. Ja, dann lassen wir es.
Man hätte ja welche machen können.
Ja, aber ich glaube, da war ich schon zu betrunken.
Eieieiei. Das ist schon wieder, also das ist die zweittraurigste Geschichte, die ich heute gehört habe. Erst wie du deinen Gameboy Color für 10 Mark für eine süße Tüte verkauft hast. 10 Mark oder Euro?
Oh, nee, da war ich schon weiter für eine Schule. Also okay, Euro, also weißt du, 5., 6. Klasse. Und das war so gerade Euro.
Die zweitraurigste Geschichte ist, wie du dich niemals bei Tinder angemeldet hast, weil du kein schönes Foto von dir gefunden hast. Ja,
ich bin dann wieder zum Kneipen-Tinder übergegangen.
Ja, also und das hat ja glücklicherweise auch funktioniert.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also hätte ich jetzt normal Tinder gehabt, hätte ich meine Freundin niemals kennengelernt wahrscheinlich. Ja.
Unsere weiblichen Zuhörerinnen müssen jetzt sehr stark sein. Na, Marv ist vom Markt weg. Ja. Das ist leider, da gibt es nichts mehr zu holen.
Ja. So, ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? TikTok. TikTok.
Ja.
Genau. Ich weiß tatsächlich auch nicht genau, was das ist. Ich weiß, dass viele im Internet darüber schimpfen. Ich war allerdings jetzt letztens bei einer Bandprobe und hatte noch ein bisschen Zeit, bis der Rest irgendwie fertig war. Und das ist in so einem hier im Jugendbunker, wie heißt der Bunker hinten in Wiesdorf?
Der Jugendhausbunker.
Jugendhaus, genau. Auf jeden Fall laufen da ja auch kleinere Kinder rum. Und da haben sich drei Mädels verabredet, um TikTok-Videos zu machen. Also irgendwie gibt es da wohl Lieder oder so. Mhm. Und auf die kann man dann tanzen. Und das kannst du einstellen, aber du kannst anscheinend auch irgendwie diese Lieder verlangsamen oder so. Also das irgendwie Instagram mit Musik und Videos.
Wir halten fest, du bist 20 und ich 30 Jahre zu alt für die Scheiße und wir brauchen das nicht.
Ja, in unserem richtig, Leben. Richtig, ja.
Aber da du gerade von Bands sprichst, können wir ja mal den Schwenk zur Musik schaffen.
Ja.
Erzähl mir doch mal, in was für Bands du spielst und was du da spielst.
Also ich spiele in genau zwei Bands. In der ersten spiele ich seit 8 Jahre jetzt. Sind wir dabei. Die heißt Gamble on Hype. Da spiele ich Gitarre. Das Schöne ist, bevor ich in diese Band gekommen bin, konnte ich zwar so 3 Akkorde spielen auf der Gitarre, aber nicht wirklich was. Ich habe mir für diese Band extra eine E-Gitarre gekauft und habe alles während den Bandproben tatsächlich gelernt. Funktioniert bis heute. Ich habe mich allerdings auch nicht weiterentwickelt.
Das tue ich an der Gitarre auch seit 30 Jahren nicht.
Aber es funktioniert irgendwie jetzt seit 8 Jahren. Wir treffen uns jeden Freitag, betrinken uns und machen ein bisschen Musik. Dafür haben wir extra einen Raum gemietet, wo wir in Anführungszeichen viel Musik machen, aber hauptsächlich
Bier trinken. Gibt es einen Kühlschrank in diesem Raum?
Nein.
Was?
Also doch, aber da sind so viele Sachen vor und ich will nicht wissen, was da noch drin ist, also weil wir den jetzt bestimmt wieder seit 1,5 Jahren nicht aufgemacht haben.
Okay, also bringt jeder von euch quasi Bier vom Kiosk mit?
Nee, also wir treffen uns vor, also man muss dazu sagen, der Proberaum ist in Bocklemünd.
Köln, ja.
Am Arsch der Welt. Also wenn wir hier aus Leverkusen dahin fahren, da sind wir so eine Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs.
Wow, mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, okay, ja sagen, mit dem Auto sind es so 20, 30 Minuten, das geht. Aber wer will schon mit dem Auto dahin fahren, wenn man trinken möchte, ne? Und da ist auf jeden Fall an der Bahnlinie, gibt es ein Netto. Dort wird dann immer ein Kasten Bier eingekauft. dann zum Proberaum getragen.
Ihr seid zu viert, nehme ich an.
Mittlerweile sind wir sogar zu fünf.
Zu fünf, das heißt, bleiben für jeden nur noch vier Flaschen Bier.
Naja, also das Ding ist, jeder hat ja meistens auch so schon was mit dabei.
Ach so, und so, okay. Ne?
Und ja, wir werden.
Aber
ja,
ihr probt jede Woche eine Kiste weg.
Ja,
so das ungefähr, ist konsequent.
Also, ne, wenn jemand mit dem Auto fährt, dann bleiben mal ein paar Flaschen übrig.
Ja.
Und die sammeln wir natürlich da. Also wir haben eigentlich auch immer einen guten Vorrat da, aber es wird natürlich auch immer noch ein neuer Kasten gekauft.
Klar.
So, ne? Wir haben das jetzt
aus Tradition.
Ja, genau. Über 2-3 Monate jetzt geschafft, dass wir wieder quasi einen vollen Kasten im Proberaum haben. Das heißt, beim nächsten Mal können wir 2 Kästen wegtrinken.
Das ist die nächste Evolutionsstufe. Genau. Ne? Von einem Kasten muss irgendwann das Ziel sein, 2 Kästen wegzuproben. Und das kann man entweder dadurch schaffen, dass man länger probt, zusätzliche Bandmitglieder anschafft oder einfach viel schneller und mehr trinkt.
Genau, genau. Also wenn man dann das Wochenende nichts mehr vorhat, dann kann man das auch machen. Ja.
Hast du schon mal im Proberaum genächtigt?
Früher. Also da hatten wir den noch nicht in Bocklemünd, sondern unterm Kölner Hauptbahnhof im Bogen 2.
Ach, da kann man proben.
Da konnte man früher proben, bis das irgendein Investor gekauft hat und alle Bands rausgeschmissen hat und gesagt hat, ja, wir renovieren das jetzt alles und ihr kommt auch nicht mehr dann danach da rein.
Natürlich nicht.
So, ne? Also alles.
Was ist es jetzt, weißt du das?
Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was drin ist oder es sind vielleicht auch wieder Proberäume, die halt für den dreifachen Preis irgendwie vermietet werden.
Ja.
Das war natürlich ganz nett, wenn man mal in Köln irgendwie feiern war, dann konnte man auch mal kurz in den Proberaum und da ein paar Stündchen schlafen und wieder zurück.
So eine Art Zweitwohnsitz, ne?
Ja. Nur in sehr viel schäbiger.
Ja, ich habe auch mal auf dem Boden vom Proberaum in Leichlingen geschlafen, das war nicht besonders schön. In einem fensterlosen Raum zu pennen, mit 3 Leuten, die Bier gesoffen haben und dann irgendwann Sachen ausdünsten und so und dann hast du Heckhusten. Es wird alles.
Was hast du denn? Heckhusten.
Heckhusten.
Furzen.
Furzen. Ja.
Das habe ich noch nie gehört. Heckhusten.
Und das war einfach, es ist nicht schön. Dann, du verlierst ja jedes Gefühl für Raum und Zeit, dadurch, dass da kein Fenster drin ist. Also es könnte richtig. Also morgens um 4 sein oder abends um 8. Es ist völlig egal.
Ja.
Was ist denn das für eine Musikrichtung,
die wir mit Gamble on High Up macht? Also wir haben damals gesagt, wir machen Stoner Rock.
Berühmte Vertreter von Stoner Rock wären?
Caius zum Beispiel.
Okay.
Ich glaube, wir hatten damals auch mal Eagles of Death Metal als Referenz angegeben, welche Musik wir machen wollen. Wobei, jetzt habe ich die letztes Jahr, glaube ich, mal live gesehen und dachte mir, nee, das ist das überhaupt nicht das,
was ich meine. Nee, würde ich jetzt auch nicht
Ich weiß nicht.
Die Queens of the Stone Age machen auch weitestgehend Stoner Rock, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also irgendwie sowas in die Richtung. Was wir mittlerweile auch viel hören, ist so Red Fang zum Beispiel und es gibt super viele Stoner-Bands, die halt wenig bekannt sind, außer man hört Stoner-Rock. Unter anderem Gamble on High Up. Wir sind aber eigentlich viel zu schlecht für das, was wir machen wollen.
Ihr trinkt halt auch viel Bier.
Ja, genau. Also wie gesagt, das deswegen fand ich, wir hatten jetzt irgendwann letztes Jahr nochmal einen Auftritt und der super in die Hose gegangen ist, aber das hatte andere Gründe. Und auf jeden Fall fragte dann der Veranstalter was soll ich da hinschreiben? Stoner Rock passt ja irgendwie nicht. Ich glaube, ihr werdet eher Stoner Punk.
Also, okay. Habt ihr quasi ein neues Genre erfunden?
Genau, also das ist, wir machen halt sehr stumpfe Punk-Rock-Riffs meistens und verbinden das irgendwie mit Stoner-Musik, indem wir mal langsamer werden, immer schneller.
Okay.
Aber es macht Spaß, also muss ich sagen.
Ist Weltruhm in Sicht?
Nee, haben wir auch nicht geplant. Also
dafür hast du ja auch die zweite Kapelle, über die wir gleich noch sprechen.
Genau, und ich habe gesagt, einmal Weltruhm reicht, man muss nicht zweimal Weltruhm haben.
Das wäre auch ungerecht. Ne? Man muss ja auch den Weltruhm gerecht aufteilen auf alle Musiker, die da sind.
Stell dir mal vor, ich hätte auf einmal doppelt Weltruhm
und
andere nicht. Und dann gibt es wieder Querelen in der Band.
Ja.
Und das möchte ich eigentlich vermeiden.
Ja.
Nee, jetzt Spaß beiseite. Wir hatten damals mal drüber gesprochen, ob wir versuchen wollen, da mehr draus zu machen. Haben alle gesagt, wir haben dafür eigentlich keine Zeit. Also das war auch noch, unser Bassist wohnte bis vor kurzem jetzt noch in Siegen, Vorher hat er in Düsseldorf gewohnt und ist am Studieren. Unser Schlagzeuger ist mächtig am Studieren. Unser Sänger hatte eine Ausbildung und ja, das hat einfach nicht reingepasst. Und mir war es zu anstrengend.
Ja. Du hättest natürlich Zeit für Weltruhm.
Genau, ich hätte Zeit für Weltruhm, aber nee, es war mir zu anstrengend. Da muss man sich irgendwie anstrengen. Müsste vielleicht auch mal ein paar Flaschen weniger dann trinken bei der Probe. Ja. Und wirklich, wirklich auch mal schneller Songs schreiben. Und das war halt zu anstrengend.
Das kann ja niemand wollen.
Ja, genau. Und so haben wir, also wir versuchen jetzt, unser Songwriting auf 1 bis 2 Monate zu beschränken für einen Song. Vorher,
ich finde, das ist ein angenehmes und angemessenes Tempo.
Genau, ja, also wenn du denkst, vorher haben wir dann immer so ein Jahr gebraucht.
Für ein neues Lied?
Ja, für ein neues Lied, weil das Ding war ja auch, die Hälfte haben wir ja nach der Probe wieder vergessen an Riffs.
Ja.
Und das ist dann natürlich, naja, sag ich mal, kompliziert, wenn man aus diesen vergessenen Riffs einen Song schreiben möchte.
Aber heute hat ja jeder ein Telefon dabei, dass man mal in die Ecke legen und eine Aufnahme machen
ja, kann. Ja, also mittlerweile machen wir das auch. Also jetzt unser neuer Gitarrist hatte sich tatsächlich auch so eine GoPro angeschafft. Und ich bin Heidewitzke überrascht von der Qualität, die dabei rauskommt. Also du stellst nur auf, filmst und das ist so ein geiler Sound. Da brauchst du eigentlich fast kein Aufnahmegerät mehr. Also
und jetzt erzählt Opa nochmal vom Krieg. Ja. Als ich das erste Mal mit irgendwelchen Leuten angefangen habe, Musik zu machen und wir wollten das aufnehmen, haben wir in der Mitte des Raumes diese Kassettenrekorder, die du vielleicht noch aus Schulzeiten kennst. Nee, also in der Schule gab es früher diese Kassettenrekorder in der Größe eines mittelgroßen Kühlschrankes, die so dazu da waren, um im Englischunterricht mal so irgendein Soundbeispiel abzuspielen oder sowas. Mhm. Und mit so einem Ding wurde im Proberaum aufgezeichnet. Das wurde also in die Mitte gestellt und dann hörte man in der Regel das Schlagzeug und die lauteste Gitarre und alle anderen waren nicht zu hören.
Ja, das Ding ist ja auch, dass die Gitarristen dann ja auch immer sagen, ah, mich hört man zu schlecht, ich drehe mich noch lauter.
Mhm.
Kenne ich von mir selber, ja.
Ja.
Und dadurch, klar.
So, jetzt bist du also ein durchschnittlich, unterdurchschnittlich begabter Gitarrist in einer Stoner-Rock-Band, aber eigentlich liegt deine Profession natürlich im virtuosen Bassspiel mit deiner deutschlandweit bekannten Kapelle.
Wie es so schön heißt, ein schlechter Gitarrist ist immer noch ein besserer Bassist.
So sieht's aus. Ich versuche mir auch gerade den Bass näher zu bringen und ich kann sagen, es ist deutlich einfacher zu lernen als die Gitarre. Ich meine, es sind nur 4 Saiten und von denen, wenn man mal ganz ehrlich ist, braucht man auch maximal 2.
2, ja, genau.
Also eine wäre
geht. Das wird schon schwieriger, weil da musst du halt irgendwie
weite Wege überbrücken und so, aber mit 2 Saiten mit kommt man gut hin. Geht das. Ich hatte mal einen 5-seitigen Bass, den habe ich vor kurzem wieder verkauft, einfach nur, weil ich ihn besitzen wollte, aber seriously, wer braucht so eine Scheiße?
Das ist so. Ja, also das kann man höchstens dafür gebrauchen, wenn man sagt, okay, wir wollen noch tiefer mit den Tönen gehen.
Ja.
Und dann spielst du halt trotzdem nur die oberen.
Siebenseitige Gitarren.
Ja, genau. Dann brauchst du aber halt einfach trotzdem nur die oberen beiden Seiten quasi. Du spielst nur tiefer.
Ja. Kann man nicht einfach so einen normalen Bass auch tiefer stimmen oder fängt der dann an zu schlabbern?
Ja, ich glaube, der fängt ziemlich schnell an zu schlabbern. Also du kannst den schon tief drehen, aber eigentlich müsstest du irgendwann, glaube ich, so dicke Saiten draufspannen, dass auch dir irgendwann der Bass zusammenklappt.
Ja. Hast du jemals Unterricht gehabt im Bassspiel?
Nein.
Nein. Hast du Gitarrenunterricht gehabt?
Ja, mein Vater hat mir das.
Also nein.
Nein.
Nee, bei mir war es genauso und ich würde die Frage mit einem klaren Nein beantworten.
Also das Ding war, ich hatte mich damals, in der Grundschule war es, glaube ich, noch zum Gitarrenunterricht angemeldet. Das ging dann 2 Wochen und dann sagte der, ja, uns wurde das Geld gekürzt, ich höre auf. Unser Gitarrenlehrer und dann hat mein Vater uns weiter unterrichtet, halt wie gesagt so ein paar Akkorde, ein paar Songs gespielt. Ja, mein Vater hat das dann allerdings auch aufgehört, weil ich nicht üben wollte. Und ja, und dementsprechend habe ich mir irgendwann Gitarre selber beigebracht, habe dann irgendwann, also wir sind in ein Haus dann gezogen und auf dem Dachboden war es dann, als ich größer wurde, ich hatte nur ein Kinderzimmer mit meiner Schwester und später auch noch mit meinem Bruder und haben mich dann, als ich so in der Pubertät war, so ein bisschen Ruhe für mich brauchte, immer auf dem Dachboden zurückgezogen, der noch nicht ausgebaut war, aber dann haben meine Eltern mir da irgendwie mal einen Sessel reingestellt und irgendwo in der Ecke stand auch der alte Bass von meinem Vater.
Und wenn du satt warst, an dir selber rumzuspielen, ja, dann hast du den Bass in die Hand genommen.
Genau. Und dann habe ich diesen Bass mal genommen, dann habe ich mir irgendwann so ein Buch dazu geholt, aber das war alles irgendwie, keine Ahnung, war mir zu kompliziert, hätte ich üben müssen. Und,
irgendwo da oben in diesem Regal liegt auch noch Bass für Anfänger, eine DVD, die habe ich noch nie eingelegt. Ja. Habe ich mir mal beim Music Store in der Ramsch-Ecke gekauft, aber noch nie aus dieser Hülle rausgeholt und eingelegt.
Ja, genau. Und also gehen wir nochmal zurück. Dann war ich nämlich bei einem Konzert mit Freunden und dann sagte ich zum Kumpel, ich so, hör mal, ich hätte gern nochmal eine Band, wo ich Bass spiele. So, und dann sagt er, ja, okay. Sag ich, ja, pass auf, aber ich muss die Songs auch noch mit 3 Promille spielen können, weil das kann ich mit meiner Stoner-Band nicht, weil da muss ich mich zu sehr konzentrieren. Und dann...
Geboren waren...
Was?
Das war die Geburtsstunde der...
Ja, der Steckbecken-Zecken natürlich.
Ich flippe aus.
Ich wollte nur ein bisschen die Spannung hochfahren.
Ja, aber es... So,
und der Kollege sagte dann, also viele kennen ihn nur unter seinem Pseudonym Bodo Bum Bum.
Ah, von dem habe ich schon mal gehört, ja.
Der sagte dann, ja, bleibt hier nur Punkrock übrig, aber Punkrock ist ja langweilig, wir machen Schlagerpunk.
Ja.
Und das war die Geburtsstunde der grandiosen Steckbecken-Zecken. Der Name wurde auch gleich an diesem Abend erfunden, weil wir fragten nur noch 2 andere Freunde, hey, habt ihr Lust? Und die sagten, ja, okay, wie nennen wir uns? Und dann kam unser grandioser Sänger Johnny Lovegood auf die Idee, da und Steckbeckenzecken zu nennen. Ja.
Das war eine wunderschöne Entstehungsgeschichte. Andere Bands schalten Zeitungsinserate und machen aufwendige Castings. Und ihr unterhaltet euch zu zweit und fragt einfach noch 2 andere und fertig ist die Band, die bis heute so besteht.
Genau, genau. Also das ist jetzt auch, ja, das ist noch nicht ganz 8 Jahre her, glaube ich. Sind
8 Jahre schon?
6, 7 Jahre.
Wir befinden uns im Jahre 2020.
Genau.
Also reden wir von 2012, 2013.
Irgendwie sowas, ja.
Krass, so lange
gibt's mich schon. Ja, es war aber eigentlich immer so ein Nebenprojekt, wo wir uns ab und zu mal getroffen haben. Wir hatten allerdings unsere erste Probe und haben mal 3 Songs geschrieben. Und die spielen wir teilweise bis heute noch.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber euch habe ich zum ersten Mal entdeckt beim Open Mic im Pentagon, als ihr als Vorbereitung auf einen anstehenden Gig im KW, glaube ich, mal irgendwie so 2, 3 Lieder als die Steckbeckenzecken gespielt haben. Und ich habe mich fast eingekackt vor Lachen. So lustig fand ich das. Und ich, also wäre ich wohlhabend, hätte ich euch sofort einen Plattenvertrag angeboten und gesagt, das muss unters Volk gebracht werden. Es war eine Erleuchtung.
Ja, und das versuchen wir jetzt auch schon seit, ich glaube, jetzt 1, 2 Jahren sind wir dabei, das auch, sage ich mal, öfter zu machen und auch mit Touren zu pflegen. Also wir sind jetzt im März, sind wir wieder auf einer kleinen Tour und im Herbst soll auch nochmal eine größere Tour, auch mit, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, dass wir dann unser neues Album auch veröffentlichen.
Oh, das erste Album hatte den wunderbaren Namen Greatest Hits, das war genau, schon mal ein fantastischer
genau,
Name
ja.
Für ein Debütalbum. Gibt es schon einen Namen für das zweite?
Ja, es ist, heißt das Königreich der Emotionen oder nur Königreich der Emotionen. So.
Wundervoll.
Ja, und genau so ist diese Platte auch. Also es geht um Liebe, um Schmerz, um Frohsinn, um Traurigkeit.
Auch um Geschlechtsverkehr?
Das weiß ich nicht tatsächlich. Könnte ich dir jetzt nicht spontan sagen, ob da auch explizit Geschlechter...
Ist Ritter der Liebe drauf? Oder war das schon auf dem ersten Album?
Naja, ich glaube, es ist auf dem jetzt drauf.
Okay,
ja,
dann
aber da
geht es
ja
auf jeden Fall um Geschlechtsverkehr.
Da geht's ja
steig auf meine Rakete, ich möchte dich bitten. Also, natürlich ist das sexuell.
Ach, das ist ein großer Liebessong.
Ja, körperlicher Liebessong. Es geht um körperliche Liebe.
Genau.
Zwischen also, Mann und Frau.
Es
weitesten.
Ist,
manchmal auch
es
vielleicht
ist nicht
Mann profaner und Mann,
Sex.
Es geht um Penetration im weitesten Sinne. Wie das jeder für sich auslegt, das
genau.
Ist ja dann auch individuell. Ja, also die Steckbeckenzecken machen Schlagerpunk. Und man findet euch bei Facebook, bei Instagram. Ich folge euch bei Instagram.
Ja.
Es ist relativ ruhig geworden bei Instagram, glaube
ja,
ich.
Ja, wir müssen jetzt mal langsam wieder
der
Social
Media Manager
noch mal Kanäle wieder losschießen.
Es gibt ja auch noch in der Pipeline die fantastischen Aufnahmen, die wir mal gemacht haben, um vielleicht das zweite Album zu promoten. Da gibt es einen schönen, eine Art Videoblog im Stile von Auf eine Kippe mit Marv.
Nur ohne Kippen, dafür mit Bier.
Dafür mit Bier. Und ja, es gibt viel zu entdecken, wenn man den Steckbeckenzecken folgen möchte im World Wide Web. Dann gibt es da zahlreiche Möglichkeiten. Auf YouTube gibt es ganz viele Videos. Was war das Größte, was ihr bisher gespielt habt?
An Publikum.
Ja, da gab es doch mal irgendein Festival letztes Jahr, oder?
Also es waren ja viele. Also wir haben ja hier im Forum, weil dieses Lauter lebt, da waren ja doch einige da. Wir hatten aber auch, wann war das, letztes Jahr oder so, haben wir in Gelsenkirchen auf dem Festival gespielt. Das war sehr interessant, weil das war so ein Mehrtagesfestival. Allerdings auch an einem Tag gab es eigentlich nur Metal-Bands, an einem anderen dann nur Punk-Bands und weiß ich nicht, der dritte war, glaube ich, Mittelalter oder irgendwie sowas. Ja, und wir haben nur einen Platz am Metal-Abend gekriegt. Das heißt, da waren sehr viele Kuttenträger, die sich irgendwie harten Metal angehört haben, und dann kamen wir. Und es kam überraschend gut an. Nach so einer kurzen Schrecksekunde, die da alle hatten.
Weil ein die kurzer dachten, What-the-fuck-Moment. Ja,
so, was ist das? Und dann gab es natürlich hier die ganz ernsten Mettler, die das dann nicht so lustig fanden. Die sind dann gegangen. Aber gut, okay, die hast du immer. Und die anderen, die haben es so gefeiert. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir einen BH auf die Bühne geworfen bekommen haben.
Und der kam nicht von einem Mann.
Der nicht von einem Mann kam und nicht aus unserem Freundeskreis. Also,
ach, schön.
Das war schon,
das ist das Geilste.
Die, oder? Ich meine, die lustigste Geschichte an diesem BH war, dass diese Frau, die den geworfen hat, sich nicht getraut hat, den auf die Bühne zu werfen, sondern ihr Freund musste das machen.
Also sie wollte aber, dass er fliegt.
Ja, also sie wollte auch ihr BH auf die Bühne werfen, aber ihn nicht selber werfen. Und deswegen musste ihr Freund das machen. Das
hat sie den später wieder eingefordert?
Nee, wir durften ihn behalten.
Der ist also jetzt quasi fester Bestandteil der Bandkasse.
Oh, ich weiß gar nicht, wer den mitgenommen hat nach Hause. Also ich glaube, ja.
Sowas gehört eigentlich in den Proberaum, ne?
Ja, eigentlich müssten wir da so eine Trophäenwand irgendwo hinbauen oder so eine Vitrine. Aber das Ding ist, unser Proberaum ist so klein, wir sind froh, dass wir da drin stehen können.
wo probt ihr überhaupt? Im Bunker, stimmt.
Genau,
Bunker.
Das ist so ein kleines Räumchen und das ist, wenn alle drin stehen, kann man sich auch nicht mehr bewegen. Also man kann so mal nach links und rechts wippen.
Aber nur gleichzeitig dann, ne?
Ja, genau.
Das fördert aber das synchrone Tanzen.
Das stimmt, also man hat auf jeden Fall auch eine Verbindung mit den anderen.
Ja, auch körperlich.
Ja, in der Tat. Also es ist auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass der Kopf meines Basses gegen den Kopf unseres Sängers geknallt ist, was dann immer zu kurz einer Schmerzpause geführt hat und dann erst weitergemacht werden konnte.
Aber dann sind auch wieder die Verhältnisse geklärt, wer in der Band was zu sagen hat, ne? Und so ein Sänger fühlt sich ja manchmal unberechtigterweise als so eine Art Bandleader. Und im Proberaum ist ganz klar so, wer das längste Instrument hat,
richtig,
der hat den bestimmt, längsten, ja. Wer lang hat, kann lang hängen lassen. Ne? Genau. Der Satz gilt auch bei der Musik. Aber wie schön, ich meine, wir haben alle ja schon in Jugendhäusern vor den immer selben 10 Freunden gespielt. Aber das Allergeilste ist doch, wenn du irgendwo hinfährst, wo dich keiner kennt und die Leute hinterher sagen, ey, das war großartig und das will ich nochmal sehen.
Das stimmt.
Wo kriege ich eure Platte und bitte unterschreibe auf meiner Brust.
Richtig, also das hatten wir vor allen Dingen da halt in Gelsenkirchen auf diesem Festival. Und da hatten wir irgendwann nochmal gespielt und da kam wirklich so ein älteres Pärchen, die meinten, hey, wir sind extra aus Pusebuckel angereist, um euch zu sehen, weil wir gesehen haben, dass ihr da spielt.
Ach, fantastisch.
Das finde ich, also ne, das sind dann so die Momente, wo man sich denkt, ja, könnte man sich dran gewöhnen.
Ja, und ich muss auch durchaus sagen, ohne jetzt hier wie der absolute Fanboy klingen zu wollen, aber
ich trotzdem bin,
aber ein Steckbecken-Zecken-Konzert ist ja nicht nur ein Konzert, sondern es ist tatsächlich so eine, ja, ich weiß, es ist ein Gesamtkunstwerk.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein Kunstwerk schlechthin. Also,
ja.
wenn Johnny Lovegood auf die Bühne tritt, dann ist er auch ein Liebesgott.
Ja.
Und das lässt er auch ganz schön raushängen.
Und wer den Johnny Lovegood als Privatmenschen ohne diesen Anzug und ohne diesen Hut kennt, der weiß, was das eigentlich für ein feiner, zurückhaltender Kerl ist. Und ich weiß nicht genau, was der macht und was er. Ich glaube, es hat nicht mit Substanzen zu tun.
Nein,
er macht
das, nein, tatsächlich nicht.
Also einfach einen Schalter um in seinem Kopf und ist dann jemand anders. Das
richtig. Also das finde ich auch großartig.
Sehr, sehr beeindruckend.
Ich kann ja sagen, ich bin ja vorher mit ihm hinter der Bühne. Also da wird auch kein Kokain oder sonst was genommen.
Nee. Gibt ein Glas Weißwein
ja,
manchmal?
Ja, genau. Es gibt ein Glas Weißwein vorher so und das ist halt irgendwie seine Droge, die. Da macht's Klick und der ist ein Liebesgott.
Also es hilft, wenn man auch als Zuschauer das Gehirn an der Garderobe abgibt. Ne? Und dann hat man einen wunderbaren Abend und man wird feiern und tanzen, auch wenn man kein Tänzer ist. Und man wird sehr viel lachen, wenn man sich die Texte anhört. Es ist keine Musik, ehrlich gesagt, die ich wahrscheinlich hören würde, wenn ich zu Hause was koche oder so. Ne? Aber es ist durchaus,
das geht, aber
es ist Eventmusik.
Ja, also das Ding ist ja auch also man kann es sich, glaube ich, auch nüchtern anhören, habe ich mir sagen lassen. Aber
kann man mit Karnevalsmusik auch, aber ich
ja, richtig,
kenne niemanden,
genau.
Der das freiwillig tut.
Also eigentlich die besten Voraussetzungen sind so 2 Gläser Weißwein vorher und dann während dem Konzert die restliche Flasche. So.
Ja.
Das ist eigentlich das, womit man es, glaube ich, am meisten genießen kann, wobei mein Problem ist ja, ich kann es mir nie von vor der Bühne angucken, weil ich muss ja selber spielen.
Ja.
Aber ich würde
mich, du könntest selber natürlich abfallen, mal irgendeinen Affen dressieren, der 3 Töne auf einem Bass greifen kann und dich einfach mal ablöst und dann könntest du es dir mal angucken.
Das stimmt schon. Also ich meine, wir haben ja auch unsere Ersatzbassisten, soweit sind wir schon. Also wir haben Ersatzmusiker tatsächlich.
Damit, sehen die auch so aus wie ihr?
Leider nein.
Nein, okay.
Also was heißt leider? Kann ja nicht jeder so schön sein wie wir.
Also ich habe festgestellt, mit einer blonden Perücke und einem weißen Hemd und einer roten Krawatte sehe ich dir verdammt ähnlich. Und wir sehen uns eigentlich nicht besonders ähnlich.
Das stimmt, ja. Ja, dann müsste ich mal unseren Ersatzbassisten, der tatsächlich der Bassist von meiner anderen Band ist,
ach so, okay.
Spielt dann für mich, dem müsste ich das mal beibringen, dass er jetzt blonde Perücken tragen muss.
Aber du würdest, also ich meine, wie oft kommt das vor? Also das würde bedeuten, du hast den Ersatzbassisten ja, damit du auch mal in Urlaub fahren kannst.
Ja, so ungefähr. Beispiel, also, ne? Also es ist auch, wenn, weiß ich nicht, ich mal wirklich auf dem Festival bin oder so und da aber ein richtig wichtiges Konzert ansteht, dann wird er auch mal eingesetzt. Ich habe ihn auch persönlich eingelernt an in einer halben Stunde habe ich ihm alle Songs gezeigt.
Genau.
Hier machst du 3-1-3, weil wir reden, ach, genau. Wir reden ja nicht in Tönen, wir reden
ja Bünden.
Nur in Bünden, genau.
Sehr gut, das finde ich sehr sympathisch.
Da machst du 3-1-3 und bei dem anderen Song machst du 1-3-1. So. So.
Ah,
manchmal ist auch so 0-3-2 drin, das sind dann aber schon die freakigen Lieder.
Ja. Also das ist mir persönlich sehr sympathisch, weil ich ja auch Musiktheorie bis heute nicht verstanden habe. Und wenn ich mit Leuten musiziere, die Ahnung haben, dann sitze ich auch manchmal da und
oder?
Gucke wie eine Kuh, wenn es donnert. Also wenn in meiner alten Band Mofo, wenn sich da der Gitarrist Dietmar mit dem Bassist Sotte unterhalten hat und so, ja, dann spielst du hier die Quinte und dann gehst du noch 3 Halbtöne runter und dann die Septime davon ist dann. Und da bin ich dann rausgegangen und habe Bier geholt.
Ja.
Ich muss ja hier nur singen.
Ja.
Das ist leider auch nicht meine Welt. Aber ich finde das sehr sympathisch.
Ja.
3-1-3, damit kann ich arbeiten.
Genau. Dann kommen wir doch mal zu dir. Du bist ja auch lange im Musikbusiness schon vertreten.
Ja, ja. Ich wollte allerdings gerade schon, weil wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, wollte ich eigentlich ankündigen, dass wir vielleicht hier mal einen Cut machen und weitere Gespräche auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, weil die Leute hören sich ja auch, es hört sich ja niemand an.
Das stimmt.
Wenn hier 3 Stunden Gespräch. Aber ich sehe schon, wir haben viele, viele Dinge, die wir noch besprechen können. In meinem Handy befindet sich eine Liste mit Dingen, die man mal besprechen könnte, die auch für viele, viele Stunden taugt.
Das glaube ich auch.
Und ich bin auch ein großer Freund davon, einfach mal den Rest der Steckbecken-Zecken hier einzuladen und Dinge zu besprechen. Aber vielleicht finde ich hier spontan noch eine schöne letzte Frage, um das Ganze abzuschließen. Nee, das wäre es nicht.
Pass auf, mach mal anders. Als grandioser Abschluss diese schöne Folge erzähle ich dir einfach einen Witz.
Oh, das finde ich eine sehr gute Idee. Ne? Ich bin ja ohnehin, ich bin ein unfassbar großer Freund von Witzen.
Ja.
Und fordere immer Witze ein.
Vielleicht können wir auch Witze sammeln und die pressen wir dann wieder auf eine Schallplatte. Oh. Und dann hast du wieder eine Witzeplatte. Und damit schließt sich auch der Kreis dieser Folge, weil damit haben wir ja quasi fast angefangen.
Du legst gerade eine wohlig warme Decke um mein Herz, um mein bumperndes Herz.
Das freut mich. Ich hoffe,
Idee finde ich sehr, sehr schön.
Ich hoffe, ich habe dir den Witz noch nicht erzählt.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, also hier pass auf.
Marv Matlock mit dem Witz der Woche.
Der Witz der Woche. Welchen Preis gewinnt ein Hund, der brav und still ist?
Welchen Preis gewinnt ein Hund, der brav und still ist?
Das ist der Nobelpreis.
Sehr gut.
Wunderbar.
Dazu fällt mir spontan auch noch einer ein. Ja. Weißt du, in welcher Maßeinheit die Körpertemperatur von Hunden gemessen wird?
Nein.
In Belgrad.
Oh.
Mit sowas hört man auf. Vielen Dank, Marvin, dass du da warst.
Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut.
Und wir wiederholen das.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Heiliges Kanonenrohr. Das war wirklich mit Abstand die größte und dümmste gequirlte Scheiße, die ich mir in meinem ganzen Leben jemals anhören musste. Jeder, der diesen Podcast gehört hat, ist jetzt dümmer, als er vorher war. Das muss man sich mal vorstellen. Warum hören sich Leute sowas an? Warum sollte ich meine kostbare Zeit opfern, um mir das hier wirklich nochmal anzuhören? Ich bin durch, Freunde. Ich bin komplett durch mit dem Thema. Macht euren Scheiß, aber bitte ohne mich.